Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht ein Titel, der kein Roman ist und auch keiner sein will. Aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger. Dazu später mehr. Zunächst aber soll es hier um Selbstachtung gehen. Selbstachtung, so heißt ein posthum erschienener Sammelband mit Texten von Toni Morrison. Welche Gestalt nimmt das literarische Sprechen an, wenn es versucht, sich eine Person of Color vorzustellen? Dieser Frage ist Toni Morrison mehr als ein halbes Jahrhundert lang nachgegangen. In ihren Romanen machte sie Hautfarbe oft unkenntlich und irritierte damit Lesemuster. In ihren Essays und Schriften hingegen geht es auch explizit um Race, ein Wort, über das derzeit viel diskutiert wird, auch über das Nachbarwort Rassismus. Warum es ergänzt werden sollte, etwa durch Afrikanismus, das lässt sich bei Morrison nachlesen. Auch Reden und Vorträge haben Eingang gefunden in den umfangreichen Band Selbstachtung. Er gilt als das Vermächtnis der 1931 geborenen und im letzten Jahr verstorbenen Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Zu Recht, meint Angela Gutzeit.
Im Jahr 2001 hielt Toni Morrison in Cambridge, Massachusetts, einen Vortrag unter dem Titel »Schluss mit all dem«. Zu Beginn schilderte die Autorin eine sehr aufschlussreiche Episode. Morrison war zu einem Fernsehinterview eingeladen worden. Im Vorfeld kam ihr die Idee, den Moderator zu bitten, jegliche Fragen zum Thema Rasse einfach mal auszuklammern und sich auf Fragen nach ihrer Arbeit, ihrem Schreiben, Unterrichten und ihrem Leben, zum Beispiel als Mutter, zu konzentrieren. Der Journalist stimmte zu. Aber dann lief alles anders oder besser gesagt in den üblichen Bahnen der rassischen Differenz.
Worauf ich hinaus will, ist, dass weder er noch sein Publikum sich für irgendwelche anderen Aspekte von mir, außer den rassisch konnotierten, interessierten. Enttäuscht und verärgert kramte ich in meinem Baukasten für die Medienversion eines Dialogs zwischen den Rassen hervor. Urenkelin von Afrikanern, Ururenkelin von Sklaven, Nutznießerin des amerikanischen Traums. Ich hatte eine ungeheure Sehnsucht nach einer Umgebung, in der ich sprechen und schreiben konnte, ohne dass jeder Satz als bloßer Protest oder bloße Interessenvertretung verstanden wurde.
Rasse, so Morrison, lasse sich offensichtlich nie von Politik trennen. Alles laufe in den USA auf die Unterscheidung hinaus, ob man eine schwarze oder eine amerikanische Schriftstellerin sei. Eine schwarze Amerikanerin als Autorin sei schlichtweg nicht vorgesehen.
Also wurde mein Projekt, die von jeher rassisch konnotierte Welt, unauflöslich mit dem künstlerischen Blick zu verbinden, der sie anschaut, und dabei eine Lektüre zu fördern, die beide seziert. Mich beeindrucken die Fruchtbarkeit und die Bedeutung gelehrter und literarischer Herausforderungen, die nach weiteren Möglichkeiten suchen, wie sich Rasse zugleich markieren und unschädlich machen, ihre Bedeutung anerkennen und ihre zersetzende Wirkung auf die Sprache begrenzen lässt.
Es ist nicht übertrieben, diesen umfangreichen Band mit ausgewählten Essays, Reden und Vorträgen Morrisons von den 70er Jahren an bis fast zu ihrem Tod 2019 als das Vermächtnis der Autorin zu bezeichnen, wie der Verlag es tut. Dabei geht es nicht nur um die thematische Bandbreite, die Texte zum 11. September 2001, zur Sprache des Krieges, zur Kunst als Lebensform, wie zur Verbindung von Kapitalismus, männlicher Vorherrschaft und Frauenfeindlichkeit in den USA berücksichtigt. Das Vermächtnis von Morrisons essayistischem und literaturtheoretischem Schaffen ist vor allen Dingen im Mittelteil des Buches zu finden. In Texten wie »Schwarze Angelegenheiten« oder »Das unausgesprochene, unaussprechliche«, die afroamerikanische Präsenz in der amerikanischen Literatur, leistet die Literaturnobelpreisträgerin genau das, was im obigen Zitat als ihr Grundanliegen deutlich wurde. Den Rassismus oder, wie Morrison es nennt, den amerikanischen Afrikanismus als Grundpfeiler der US-amerikanischen Identitätsbildung hervorzuheben und diesen zur weißen wie zur schwarzen Literatur in Beziehung zu setzen. Die helle Idee der Freiheit, der Autonomie und der immer wieder beschworenen Einzigartigkeit des amerikanischen Siedlungs- und Staatenprojekts, so ist Morrison zu verstehen, hatte sich genährt aus der Fabrikation einer dunklen afrikanischen Gegenfigur.
Das Ergebnis war ein Spielfeld der Fantasien. und was aus dem kollektiven Bedürfnis erwuchs, die inneren Ängste zu befrieden und das äußere System der Ausbeutung zu rationalisieren, war ein Afrikanismus. Ein zusammenfabuliertes Gebräu aus Dunkelheit, Andersartigkeit, Angst und Faszination, den es in dieser Form nur in Amerika gibt.
Als Reise in das Innere der Angst und bevorzugtes Ausdrucksmittel zu deren Bändigung führt Morrison den Abenteuerroman in den frühen Jahren der USA an. Mehr oder weniger deutliche Spuren des abgrenzenden Denkens und des rassistischen Traumas seien jedoch auch in Werken von Mark Twain, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway oder William Faulkner zu finden. Anders sieht es bei Gertrude Stein und ihrer dreiteiligen Novelle »Drei Leben« aus. Morrison vertritt hier eine interessante These. Stein habe die schwarze Frau in ihrem Buch benutzt, um gesellschaftliche Tabus auszuhebeln. Denn nur in Bezug auf schwarze Haut sei es der Avantgardistin im Erscheinungsjahr 1909 möglich gewesen, über Sexualität, sprich über dunkle animalische Triebe, schreiben zu können. Man muss diesen Deutungen nicht in jeder Hinsicht folgen. Erhellend ist jedoch, wie sich Morrison in ihren Essays und Vorträgen rassistischen Stereotypen nähert. Sie dekonstruiert Sprachbilder, Codes und Textstrukturen, um die afroamerikanische Präsenz in der weißen Literatur aufzudecken. Nicht selten, so Morrison, widerspräche dabei die Form dem Inhalt. Psychologisch gewendet könnte man sagen, da läuft bei nicht wenigen Werken weißer Autoren und Autorinnen entgegen bester Absicht eine unbewusste Tonspur rassistischen Denkens mit. Nicht weniger interessant ist natürlich die Frage nach dem Unterschied von amerikanischer, also weißer, und afroamerikanischer Literatur, beziehungsweise die Frage, was genau macht ein Werk schwarz? An dieser Stelle hätte man gern Textkritisches zu Werken schwarzer Literatur gelesen, wie zum Beispiel zu den Romanen von James Baldwin. Enthalten aber ist in dieser Sammlung nur Morrisons Trauerrede anlässlich von Baldwins Tod 1987. Allerdings leistet Morrison in mehreren hier abgedruckten Texten intensiv Sprach- und Motivarbeit am eigenen Werk. Dabei geht es hier nicht nur darum, auf rassenspezifische Zuschreibungen zu reagieren.
Es ist mir ein starkes persönliches Anliegen, herauszufinden, wie sich bildhafte, metaphorische Sprache so handhaben, verändern und kontrollieren lässt, dass etwas entsteht, was man rassenspezifische, rassenfreie Prosa nennen könnte.
Wie ist das zu verstehen, rassenspezifisch und rassenfrei? Zum einen hat Morrison in ihren Werken immer wieder Rasse konterkariert, indem sie zum Beispiel die Möglichkeit der Zuordnung ihrer Figuren zu einer schwarzen oder weißen Hautfarbe absichtlich verwischte. Ein produktives Verfahren, das bei der Leserschaft für Irritation sorgt. Zum anderen geht es ihr aber auch um Formen der Erinnerung schwarzer Erfahrung und Kultur. Ihr Roman Menschenkind zum Beispiel zielt unter anderem darauf, Sklaven aus ihrer Rolle als gesichts- und geschichtslose Objekte zu befreien und diese Anstrengung in der Erzählstrategie sichtbar zu machen. Es gehe um nichts weniger als um Selbstachtung und Würde, so Morrison. Dazu gehöre auch, von ästhetischen Traditionen der afroamerikanischen Kultur und ihrer Kunstformen bewusst Gebrauch zu machen. Das Jonglieren mit dem Begriff Rasse mag nicht zuletzt für diese hochreflektierte Autorin unbefriedigend gewesen sein. Aber er spiegelt bis heute die gesellschaftliche Wirklichkeit in den USA wider. Race markiert, anders als beispielsweise in Europa, eine Grenzziehung zwischen den Hautfarben in einem umfassenden Sinne, ökonomisch, sozial, politisch und nicht einfach nur biologistisch. Toni Morrisons Verdienst ist es, diese tiefe Kluft historisch und mit ihren vielen Facetten ausgelotet zu haben. Dabei gab sie entscheidende Anstöße zur kritischen Betrachtung der amerikanischen Literaturgeschichte, die lange Zeit nur die weiße Perspektive kannte und damit schwarze Erfahrungen ausgrenzte. Ihr Anspruch war es darüber hinaus, zur Entwicklung einer Literaturtheorie beizutragen, die der afroamerikanischen Literatur wirklich Raum gibt, wie sie schrieb, was nichts weniger bedeuten würde, als die Forderung, den amerikanischen Literaturkanon neu zu interpretieren. Dieser Band bietet dafür reichlich Anschauungsmaterial. Wie sich die junge US-Literatur von Weißen und von Schwarzen in unseren Tagen in diesen Kontext einfügt, das müssen nun andere erforschen.
Toni Morrison Selbstachtung, ausgewählte Essays, Ein ganzes Team von Übersetzern war am Werk. Thomas Pilz, Nikolaus Stingel, Christiane Buchner, Dirk van Gunsteren und Christine Rechter-Nilsson. Erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 544 Seiten, 24 Euro. Sie hörten eine Rezension von Angela Gutzeit. Die 1985 in der Schweiz geborene Dorothee Elmiger hat sich in zwei Romanen Einladung an die Waghalsigen und Schlafgänger als eine Autorin erwiesen, die viel Kühnheit mit einem stark politischen Empfinden verbindet. Beginnend mit dem Kelag-Preis beim Klagenfurter Wettbewerb ist sie mit Auszeichnungen überschüttet worden. Zugleich haben ihre Bücher aber auch einiges Unverständnis, ja sogar Verstörung hervorgerufen. Ihr drittes Buch, Aus der Zuckerfabrik, verzichtet auf die Bezeichnung Roman. In einer poetischen, historischen und auch persönlichen Sichtung erscheint das Konsumprodukt Zucker als globaler Bedeutungsträger. Die Rezension von Dorothea Diekmann nun beginnt mit einem bekannten Gedicht des amerikanischen Lyrikers W.C. Williams, Ich wollte nur sagen.
Ich habe die Pflaumen im Eisschrank gegessen, die du sicher aufheben wolltest fürs Frühstück. Vergib mir, sie waren köstlich, so süß und so kalt.
Diese Liebesgeste um ein süßes Obst, die zugleich ein Vorenthalten ist, findet bei Dorothee Elmiger ein umgekehrtes Echo. Als das erzählende Ich dem geliebten Mann Pinienkerne reichen will, lehnt er ab. Und die Erzählerin ist sie selbst.
Sie schmeckten vorzüglich, wie klein und weich sie waren.
Allerlei Früchte werden in diesem Buch zusammengetragen. Ananas, Birnen, Orangen, Papayas und viele Früchte der Erkenntnis, nur kein Apfel. Ob man die Ich-Figur eine Erzählerin nennen kann, ist jedoch fraglich. Lässt sich überhaupt erzählen, wenn die Bedingungen, der Ort des Schreibens, ja der Körper der Schreibenden nicht miterzählt werden können? Wie andererseits soll man sich auf Quellen stützen, die doch ihrerseits Ergebnis interpretierender Operationen sind? Solche Fragen begleiten das Projekt der Autorin, die das Glück verdienter Anerkennung erlangt hat, obwohl sie den gängigen Kategorien widersteht.
Martin, der Lektor, sagt, im Falle einer Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen müsse auf jeden Fall Roman auf dem Buchumschlag stehen. Ich sage, es handele sich um einen Bericht über eine Recherche, weshalb Recherchebericht mir ungleich passender erschiene. Bei Fichte heiße es ja auch Forschungsbericht.
In der Tat wirken in Elmigers Thematik und Darstellung Impulse von Hubert Fichtes politisch-anthropologischer Neugier, der Antimethode seines ethnopoetischen Schreibens. Aus der Zuckerfabrik ist das Protokoll einer Suchbewegung. Ein Netz von Verweisen wird um den titelgebenden Zucker aufgespannt. Dieser ist, wie es heißt, ein Motiv oder Ding, ein Rätsel, in dem die Autorin eine weltweite Lineatur zwischen Konsumption und Produktion aufspürt. Auf der einen Seite wird der Zucker als Objekt des Hungers und der Lust, als Substitut, ja Medium der Liebe, schlechthin betrachtet. Auf der anderen ist er ein Gegenstand der kolonialen Gier, die das atlantische Handelssystem zwischen Europa, Afrika und Südamerika befeuerte. Diese Überlegungen führen auf die Ananas- und Zuckerplantagen von Haiti, dessen Urbevölkerung ausgerottet und durch afrikanische Sklaven ersetzt wurde, und öffnen den Blick auf die tiefe Spaltung, die das menschliche Begehren durch Kolonialismus und Kapitalismus erfährt. Zugleich verfolgt der Text Gegenbewegungen, die die Kluft zwischen den Polen des Verlangens und der Ausbeutung durchqueren. Es sind vor allem Spuren weiblicher Biografien, in denen die Sehnsucht nach Überschreitung mal pathologische, mal revolutionäre Züge annimmt. Elmiger stellt etwa die Grenzerfahrungen der Teresa von Avila, der Auswanderung ihrer Brüder beiseite und entwickelt Analogien zwischen der expansiven Ausfahrt hier und ekstatischer Abkehr in der Kunst, der Liebe, der Religion dort.
Die mystische Begeisterung, sagt Ortega y Gasset, kennt ja auch der Dichter. Ebenso die Verliebten, in deren Augen ihre Geliebten die ganze Welt gewissermaßen gekapert haben. Und ließe sich nicht Ähnliches sagen über die Entdecker und Eroberer, in deren fiebrigen Wachträumen nur noch die neue Welt figuriert. Halluzinationen von Zuckerbergen, Flüssen aus Gold und unberührten Ländereien. Es heißt jedenfalls, die Brüder der Teresa seien alle in die neu entdeckten Länder Westindiens ausgewandert, derweil die ekstatische Schwester zu Hause alle Dinge fahren lässt.
Ein Teilstück der Zeichenketten unterm Signum des Zuckers mag beispielhaft für die Koinzidenzen stehen, die diese Untersuchung zutage fördert. Diskutiert werden Marks Aussagen zur Kolonisation, bei denen er sich auf Schriften von Edward Wakefield und Adam Smith bezieht. Eine Adam Smith-Biografie berichtet von dessen Schwäche für Zucker, die so weit ging, dass eine Gastgeberin die Zuckerschale auf ihren Schoß rettete. Wakefield hingegen erklärt in einem Bericht über das Londoner Gefängnis Newgate, viele Häftlinge seien zu Dieben geworden, indem sie mit Süßigkeiten und sexuellen Diensten gelockt und zum Stehlen erpresst wurden. Zudem war eine Alternative zur Todesstrafe die Verschickung in die Kolonien. Wakefield saß selbst in Newgate ein, weil er 1826 ein Mädchen in einer Kutsche entführt hatte, worin sich wiederum ein romantischer Traum gelangweilter Bürgerinnen spiegelte. In einer Kutsche war ein Vierteljahrhundert vorher Toussaint Louverture, der Führer der aus Sklavenaufständen erwachsenen haitianischen Revolution, ins französische Fort Joux gebracht worden. Überliefert ist sein Hunger nach Zucker in der Haft. In derselben Festung saß kurz darauf Heinrich von Kleist, wegen Verdachts auf Spionage. Kleist, der mit seiner Verlobung in Santo Domingo die Umstände des haitianischen Befreiungskriegs in einer Weise behandelte, die man heute sexistisch und rassistisch nennen müsste. Seine Figur des schwarzen Mädchens, das von einem Weißen geopfert wird, bildet wiederum eine der Verknüpfungen zur Urszene des Buches. Es ist die Auktion der Habe des pleitegegangenen Lottogewinners Werner Bruni, bei der zwei schwarze Frauenfiguren aus Übersee feilgeboten wurden. Sind das nicht, wird man fragen, beliebige Assoziationen? Elmiger entwirft einen Dialog.
Wie geht es dir? Es wird mir alles zu viel. Wo ich doch am Anfang dachte, ich müsse alles irgendwie zusammenklauben, drängen sich mir die Dinge nun geradezu auf. Ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist.
Und die Sprecherin erzählt von einem Kindheitserlebnis, bei dem sie auf eine Ziege zugeht und daraufhin von der ganzen Herde belagert wird. Sie kann sich der Tiere kaum erwehren und weint fassungslos. Die Szene beleuchtet die Gefahr, in die sich eine gewaltlose Forschung begibt, die ihren Gegenstand freilässt. Das Ding oder Wesen, dem sie sich nähert, kommt ihr seinerseits und geballt entgegen. Das Überzeugende an Elmigers Versuch ist nicht nur das Licht, das die diachronen Schichten durchdringt, sondern auch die Form, die sie findet, um mit dem Unbekannten ins Gespräch zu kommen. Die Bricolage aus Notizen, Zitaten, Traumskripten, Überschreibungen, Dialogen und zweifelnden, aber auch orientierenden Selbstkommentaren verlangt eine wiederholte Lektüre und erzeugt eine Denkbewegung, die weiterwirkt. Beides Merkmale, die nur gute Literatur auszeichnen.
Meint Dorothea Diekmann zu. Aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger. Erschienen im Hansa Verlag München. 272 Seiten, 23 Euro. Wie soeben bekannt wurde, geht der Preis der Stiftung Buchkunst dieses Jahr an Jan Wenzel und an den Grafiker Wolfgang Schwärzler. Das Jahr 1990 freilegen heißt ihr gemeinsames Sachbuch. Es sei ein Bergwerk der Erinnerung, heißt es in der Laudatio. Und seit gestern Abend wissen wir, dass der amerikanische Autor David Graebner im Alter von 59 Jahren verstorben ist. Er galt als einer der originellsten und schlagfertigsten Kapitalismuskritiker. Hören Sie einen Nachruf in unserer Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr. Und das war's schon fast für heute. Mir bleibt noch ein Hinweis auf eine Doku-Krimiserie, die heute nach Mitternacht in unserer Sendung Blue Crime beginnt.
Es beginnt hier in Eching am Ammersee, nicht weit von München, im Herbst 1981.
Eine Vermisstenmeldung der Polizei. Seit gestern Abend, 19.30 Uhr, wird die 11-jährige Ursula Hermann vermisst.
Hier auf dem Seeweg von Schondorf nach Eching ist Michael Hermanns kleine Schwester Ursula entführt worden. Die Entführung, der Tod des kleinen Mädchens, das war immer mal wieder Gesprächsthema bei uns. Ich finde den Fall total gruselig und als Journalistin ehrlich gesagt auch faszinierend. Wir sind am Ammersee unterwegs, Michael Hermann und ich. Er sagt, wenn ich zu dem Fall recherchiere, mich auch auf seine Version der Geschichte einlasse, dann muss ich wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Und ich muss auf mich aufpassen.
Ursula heißt diese Radiodoku von Katja Peisen-Petersen. Die insgesamt 6 Teile nach einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1981 laufen ab heute 0:05 Uhr in der Sendung Blue Crime. Ob 5 Tage Corona-Quarantäne wirklich ausreichen, das klärt hier gleich mein Kollege Arndt Reuning in Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.